Da muss ich die Podcast-Stimme wieder rausholen.
Dann ruf, dann channel mal die Podcast-Stimme. Ich habe nur die eine, ich habe nur meine.
Das ist schon okay. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Gediegen rumoxidieren. Heute wieder in Sonderbesetzung mit mir, mit Tanja und mit?
Mit mir, mit Paddy.
Fantastisch. Vielen Dank. An dieser Stelle müssen wir einmal die herzlichsten Grüße an Alena rausschicken, die hoffentlich ein bisschen Zeit findet, uns zu hören über das hoffentlich glückliche Gequieke von ihrem zweiten Kind hinweg. Deswegen habe ich nämlich ein bisschen Elternzeitvertretung sozusagen dabei. Und Paddy und ich haben das ein oder andere Thema, was wir noch besprechen wollen. Solange Alena mit ihrer neuen Familiensituation das erstmal genießt. Denn genau, liebe Grüße an dieser Stelle, weil sie hat nämlich Familienzuwachs bekommen.
Ich schließe mich da an. Herzlichen Glückwunsch. Und Alena, ich hoffe, wenn du das jetzt hörst oder auch die vergangene Jurassic Park-Folge schon gehört, dass du zufrieden bist mit meiner Leistung als vorübergehende Elternzeitvertretung. Ich gebe mein Bestes.
Ich glaube, das läuft schon ganz gut. Ich bin da sehr zuversichtlich. Ja, genau. Also unsere 90er-Reihe ist ja durch. Aber wir haben ja durchaus auch noch andere Themen. Ich weiß gar nicht, ob wir es beim letzten Mal angeteasert haben. Doch, ich glaube, wir haben angeteasert, dass du bestimmt nochmal auftauchen wirst. Und jetzt ist es auch schon soweit. Und wir haben uns ein anderes Format überlegt. Mal gucken, ob wir das vielleicht noch mit anderen Filmen auch füllen. Aber wir fangen erstmal an. Und zwar der Vergleich eines alten Filmes und eines aktuellen Remakes. In diesem Fall ist es The Crow von 1994 und aus diesem Jahr, also ja, mit 30 Jahren Unterschied.
Ja, genau. Ich finde das grundsätzlich gar nicht verkehrt, wenn man das vielleicht, wenn es vielleicht wieder passt mit so einer Gegenüberstellung. Ich habe mir jetzt auch Gedanken gemacht, nicht so, als ich die beiden Filme verglichen habe, sondern allgemein so, weil das ist ja nicht das erste Remake, das ist ja gang und gäbe. Und ich habe mich so gefragt, was ist die Motivation dahinter? Ich vermute einfach mal, dass es oft auch daran liegt, dass sich der Zeitgeist verändert, dass sich die Sehgewohnheiten von jüngeren Zuschauern auch verändern und dass wir aktuell einfach bessere technische Möglichkeiten haben, bessere Produktionsbedingungen, bessere Effekte und dass man eine Geschichte, die man in den 80ern verfilmt hat, dass man jetzt einfach vielleicht eine bessere Möglichkeit hat, ja, das an den Zeitgeist anzupassen. Manchmal ist es ja auch so eine politische Geschichte. Manchmal waren Sachen vielleicht damals offensive oder keine Ahnung. Oder ja, wie gesagt, der Zeitgeist hat sich ja verändert. Und manchmal muss man eine Geschichte vielleicht auch irgendwie anpassen und sie an die jetzige Sehgewohnheiten bringen. Deswegen Ich bin keiner, der das grundsätzlich ablehnt, muss aber auch gleichzeitig sagen, dass ich jetzt, wenn ich jetzt in meinem Gedächtnis rumgrabe, auch wenige Beispiele finde, wo das Remake wirklich so ein viel mehr aus dem Stoff rausgeholt hat, als das aus der ursprünglichen Film. Also es ist, glaube ich, nicht oft der Fall, dass das Remake den direkten Vergleich gewinnt.
Nee, irgendwie selten. Auf mich wirkt das immer gerne so, dass sie sagen, ach Mensch, das ist ja eine gute Story, die war super erfolgreich damals. Anstatt jetzt Geld auszugeben und was Neues auszuprobieren und einen Piloten zu filmen und also einen Pilotfilm, Pilotfolge, wie auch immer, und irgendwie einen Autoren zu bezahlen oder so, nehmen wir mal die Story, die wir da hatten und machen die neu. Das ist so, das gab ja auch einige Serien, bei denen die das gemacht haben. Gossip Girl habe ich zwar nie geguckt, aber da gab es ja auch ein Reboot. Dann auch dachte, ob das jetzt nur tut. Oder Charmed, da habe ich tatsächlich die alte Serie geguckt und geliebt und das haben sie ja auch irgendwie neu aufgelegt. Und dann auch dachte sie ja, also irgendwie nicht eins zu eins genauso erzählt, aber sehr ähnlich. Dachte ja, werdet doch kreativ und macht halt was Neues. anstatt einfach diese alten Sachen zu nehmen, die jetzt nicht so alt sind, dass sie scheiße sind, sondern die man ja immer noch gut gucken kann, finde ich. Und dann, naja, wirkt es immer so, als sie glauben, so easy money. Leute, die das früher kannten, gucken es jetzt auch und dann wird das schon erfolgreich genug.
Ja, es gibt auch noch ein Beispiel, wo ich ganz guter Dinge bin. Da ging der Sache eine Filmreihe voraus. Die Harry Potter-Reihe soll ja im übernächstes Jahr auf HBO Max als Serie adaptiert werden. Und das finde ich wiederum, da es sich um sehr umfangreiche Bücher handelt. Und klar, die Filme mussten relativ viel weglassen, auch relativ viele Nebenhandlungsstränge, die eigentlich auch Gewicht hatten. Und jetzt mit, weiß ich nicht, 10 Folgen, die jeweils eine Stunde gehen, ich glaube mal, jede Staffel wird ein Buch adaptieren, kann man halt viel mehr aus den Romanen, glaube ich, rausholen. Und die Filme können dann meiner Meinung nach immer noch für sich alleine stehen als, weiß ich nicht, schlankere Adaptionen, wo so schlank, also sind die ja, also die ersten Teile waren ja auch so an die 3 Stunden, aber wie gesagt, da bin ich tatsächlich nicht so grundsätzlich ablehnend, weil ich, das finde ich schon sinnvoll, weil es ja noch relativ viele Sachen gibt, die Filme gar nicht behandelt haben.
Also immer wenn man kommt und aus einem Film eher eine Serie macht, bin ich tatsächlich sehr dafür. So bei City of Bones beziehungsweise hier Schattenjäger Chroniken haben sie es auch gemacht. Gut, die Serie hat sich sehr vom Buch unterschieden nachher, aber das hat sogar mein Medienwissenschaftsprof früher mal schon gesagt, ein Film, da hast du dann irgendwie 1,5 bis 2 Stunden, das heißt, du musst auf Stereotype gehen. Damit du jemandem irgendwie was erklären kannst, dann muss der Bösewicht halt auch aussehen wie ein Bösewicht, weil man nicht die Zeit hat, dem Publikum näher zu bringen, der Mensch, der nett aussieht, ist aber der Böse, so ungefähr. Also hat man da immer Stereotype und das Ganze runtergebrochen. Und in der Serie, wenn du halt 10 Stunden Zeit hast statt 2, um irgendwie Charaktere einzuführen und Handlungen zu erklären und ja, sowas alles, kann man viel mehr in die Tiefe gehen und viel mehr machen. Deswegen, sowas finde ich immer schön. Und bei Harry Potter bin ich auch sehr gespannt, zumal ich weiß gar nicht, wie sehr J.K. Rowling da wieder involviert ist. Also ich bin, die Filme sind inzwischen ja auch ein bisschen älter, deswegen ich bin gespannt, was die Diversität des Casts angeht. Und inwieweit diese Serie dann die, die Ansichten von J.K. Rowling noch unterstützt oder ob die sich davon ein bisschen trennen, weil das ist ja, finde ich, doch sehr problematisch, was sie in vielen Bereichen von sich gibt. Ja, aber absolut, das wäre dann wieder so Kunst und Künstler.
Hm. Also ich finde mittlerweile ist das Harry Potter-Universum, also ich finde sie als Person mittlerweile auch sehr streitbar und ihre Ansichten fragwürdig, aber ich finde Harry Potter ist was, also klar, ist alles in ihrem Kopf entstanden, sie hat es zu Papier gebracht, aber ich finde, dass es hat mittlerweile auch schon durch diese stoische und treue und fast schon verrückte Fangemeinschaft und Merchandise und Kinofilme, Podcasts, das ist mittlerweile größer als sie.
Ja.
Und ich glaube, das wird schon, das Casting läuft meiner Meinung nach schon, die Produktion beginnt im kommenden April oder ab kommenden Mai oder im Frühjahr auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, das wird schon wenig mit ihren Ansichten zu tun haben und für viele zugänglich sein oder den Stoff zugänglich machen.
Ja, muss ja auch irgendwie der Jugend von heute nochmal näher gebracht werden. Das ist ja nicht, dass die das irgendwie aus den Augen verlieren. Ja, aber ich bin trotzdem gespannt, was das so wird. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Ach, stimmt, waren wir ja der Meinung, wir machen eine kurze, knappe, knackige Folge. Wir kommen dann mal zum Thema zurück.
Eigentlich ja nicht. Wir haben ja in der Einleitung jetzt schon so erste Gedanken zu Neuverfilmungen und Interpretationen schon mal vorausgeschickt. Aber klar, wir können noch gerne zum Hauptthema zurückkehren.
Genau. Jetzt ist die Frage, den alten Film zuerst oder den neuen Film zuerst?
Ich stelle uns mal beide Filme ganz kurz gegenüber, wenn ich darf.
Aber natürlich.
Ich habe hier schon mal was in meinem Word-Dokument. Genau, wir stellen heute gegenüber The Crow, Die Krähe, Kinostart 28.07.94, Regie Alex Proyas, Hauptdarsteller der verstorbene Brandon Lee. Und demgegenüber steht The Crow, Regie Rupert Sanders, Hauptdarsteller Bill Skarsgård, Kinostart 12.09.2024.
Wir können schon mal festhalten, der bessere Kinostart war natürlich vom 9., weil also 12.09. ist einfach ein fantastisches Datum. Okay, du darfst weitermachen.
Ja, ich habe für diese Podcast-Aufnahme recherchiert und ich möchte auch, also ich habe eine Quelle benutzt, das ist ein YouTube-Video von einem großartigen Film-YouTube-Channel Behind von David Hein. Und meine Quelle war 15 Jahre nur Probleme, das The Crow Remake macht wenig Hoffnung. Ich finde, da ich mich da bei meinen Notizen gut bedient habe, muss man das auch erwähnen, seine Quelle. Das ist ein super kompaktes 15-Minuten-Video über die Produktionshölle von The Crow 2024. Und ich finde, ich würde eigentlich gerne mal da, ob du, hast, also meine Frage zuerst, hast du überhaupt was gehört, wie, warum es diesen Film überhaupt gibt und wie lange es gedauert hat, dieses Remake zu machen? Weil das ist absolut faszinierend.
Ja, doch, also das gab ja einfach diesen Punkt gescheiterte Realisierung und das habe ich mir auch mal durchgelesen und fand es so wild und habe so ein bisschen Stichpunkte gemacht, wie das denn losging mit 2007, die Planung. Dann wurde ein Regisseur verpflichtet, Stephen Norrington. Dann ging es los, dass sie gecastet haben. Dann haben sie Mark Wahlberg gecastet, den ich ehrlich gesagt auch nicht so optimal gefunden hätte. Dann hat der die Rolle abgelehnt im Jahr drauf, dann haben sie jemanden anderen gecastet. Nee, stimmt gar nicht. Dann haben sie erstmal das Drehbuch überarbeitet. Dann gab es einen neuen Regisseur. Dann gab es eine neue Hauptrolle. Dann wollten sie anfangen zu drehen. Dann hat es aber doch nicht geklappt und sie haben nochmal andere Leute für die Hauptrolle gesucht. Dann gab es ein neues Drehbuch, dann gab es eine Klage, dann gab es einen neuen Regisseur. Dann hat man sich wieder geeinigt, dann gab es einen neuen Hauptdarsteller. Dann gab es irgendwie andere Investoren. Und also da zieht sich ja, das, ich fand das wild, was da alles kam.
In diesem Video, 15 Jahre nur Probleme, von David Hein, hat er das auch nochmal so aufgedröselt. Also ja, irgendwie fing das 2007, 2008 an, der Drehbuchautor von Blade, hier Stephen Norrington, hatte ein Drehbuch fertig. Mark Wahlberg war in der engeren Auswahl, hätte ich jetzt auch nicht so oft die Rolle gesehen. Mhm. Später wurde Bradley Cooper sogar in den Kopf geworfen.
Ja, genau. Hätte der hatte ja sogar zugesagt. Dann zog sich irgendwie der Dreh und dann passte das bei dem doch nicht mehr. Und er musste absagen aus Termingründen. Hätte ich auch nicht gesehen.
Zwischenzeitlich war auch die Produktionsfirma, die die Rechte hält, auch kurz vor der Pleite und hat irgendwie alles abgestoßen an Rechte, außer die Rechte für The Crow, weil sie da noch geglaubt haben. Dann war Tom Hiddleston, der, glaube ich, der Beste, allein von seiner Physis und seinem Auftreten, glaube ich, der beste Kandidat für The Crow. Das war zu der Zeit, als er gerade am Anfang seiner Karriere stand. Ich glaube, das war so die Zeit um Thor und Avengers 1. Da hätte ich ihn absolut allein schon von seiner körperlichen Erscheinung gecastet.
Also zumindest, wenn man das auch mit dem Älteren vergleicht, passt das deutlich besser. Aber sie hatten ja auch Channing Tatum, Ryan Gosling, wo ich auch dachte, nee, Luke Evans.
Mm. Es gab sogar schon erstes geleaktes Material von Jason Momoa im kompletten Make-up und sah gar nicht schlecht
gesehen,
aus, muss ich sagen.
Aber da habe ich gedacht, so Jason Momoa, das ist also wirklich sehr, sehr weit körperlich von dem entfernt, was es am Ende geworden ist. Und ich weiß auch nicht. Hätte für mich auch, also mit dieser Storyline hätte es auch irgendwie nicht gepasst, dass da so ein durchtrainierter Supertyp steht.
Ja, gut, jetzt haben wir das Trivia für den neuen Teil quasi abgearbeitet. Jetzt denke ich gerade drüber nach, ob das so klug ist, mit dem neuen anzufangen oder chronologisch vorzugehen.
Ja, wir können auch chronologisch vorgehen.
Ja, mit The Crow aus dem Jahr 1994. Wir können ja nochmal vorausschicken, beide Filme basieren auf einer Graphic Novel von James O'Barr. Ja, ich glaube, so heißt er. Der in dieser Graphic Novel den Tod seiner Verlobten verarbeitet hat, die bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, welcher durch einen betrunkenen Autofahrer versorgt wurde. Und der ganze Schmerz und wahrscheinlich auch die düsteren Gedanken, vielleicht hat er auch, also ich habe keine Interviews mit ihm gesehen oder was, wie man so The Crow interpretieren muss auf seine Trauer, aber vielleicht hat er auch irgendwie Rachegedanken. Also die ganzen Gefühle hat er kanalisiert, indem er diese Graphic Novel gemacht hat. Und ja, dann kam The Crow aus dem Jahr 1994. Der Film wird ja auch noch von einem gewissen Mythos begleitet, ja, weil der Hauptdarsteller Brandon Lee die Dreharbeiten ja gar nicht überlebt hat. Ja, es gab irgendwie noch am Set von The Crow noch irgendwie Stuntübungen oder was weiß ich was. Und dabei hat sich aus einer Attrappe, einer Schusswaffe, ein Schrapnell oder ein Projektil gelöst, was ihn dann letztendlich tödlich verwundet hat. Und die Macher, die Filmschaffenden quasi vor der, ich glaube ich, für 94 unmöglichen unmöglichen Situation gestellt hat, dass man den Film, der über weite Strecken, muss man sagen, schon im Kasten war, noch beendet mit CGI und Bottle-Double. Das ist ja damals noch kein Standard gewesen. Ich weiß, dass Ridley Scott das in The Gladiator machen musste, weil Oliver Reed, der die Gladiatorenschule, wo Maximus ausgebildet oder der ältere Gladiator-Schulenchef, der ist auf Malta verstorben. Der war ja schwerst alkoholabhängig und ist in einer Seemannskneipe auf Malta gestorben. Jetzt schweife ich wieder ab, aber das Ende von ihm ist sowas von legendär. Er hat sich einem Wetttrinken oder auch Abendrücken mit lauter Seeleuten aus aller Welt, die dann in Malta gelandet sind, irgendwie gestellt. Okay. Und ist dann also er hat auch jedes Abendrücken gegen die starken Seemänner noch gewonnen. Sagt man sich, ist die Mythe. Und ist dann auf seiner Sitzbank, Bierbank, wohl einfach nach so und so vielen Drinks einfach eingeschlafen und an Herzversagen gestorben. Und da mussten, das war glaube ich 1999.
Okay.
Und da musste der Film dann halt auch ohne seine weitere Mitwirkung fertiggestellt werden. Aber das war halt eine Nebenrolle und bei The Crow war es halt die Hauptrolle.
Aber sie haben es ja ganz gut hingekriegt. Die haben das Drehbuch ja ein bisschen umgeschrieben und die Szenen angepasst. Tatsächlich haben sie eine von den Anfangsszenen sozusagen geprobt, wo er mit seiner Freundin da überfallen wird und dann schießt der eine ja auf ihn. Und ich fand das ganz, ganz wild, weil Schuld an diesem Tod war im Grunde, dass die einen Mangel an Geld und Zeit für diesen Film hatten, weil der eigentliche Weapons Master wurde einfach früher nach Hause geschickt und dann hat halt irgendein anderer Prop-Dude diese Waffe irgendwie fertig gemacht. Und also je nachdem, was die wohl geshootet haben, waren da entweder so Dummy-Patronen drin oder irgendwas anderes. Und ich habe mir das durchgelesen, konnte es aber, nur so mittelmäßig nachvollziehen, weil ich von Waffen halt keine Ahnung habe. Aber die haben zwar diese Platzpatrone dann da reingepackt, aber von einem vorherigen Szene irgendwie war da nämlich von der Dummy-Patrone noch das, weiß ich nicht, Pulver oder keine Ahnung, irgendwas war da jedenfalls noch drin, dass dadurch, dass abgedrückt wurde, diese Platzpatrone leider praktisch zu einem richtigen Geschoss wurde. Ja.
Sowas darf absolut nicht nee. Geschehen. Dass auch ein Filmset, sowas wie ein Weapon Master oder Waffenmeister beschäftigt.
Firearms-Spezialist.
Tatsächlich. Das war jetzt 94 und man hört ja selten, dass sowas passiert, aber dass überhaupt sowas passiert. Ich erinnere nur mal bei Alec Baldwins Rust vor 2 Jahren.
Ist das 2 Jahre schon her?
Oder länger vielleicht sogar.
Oh, krass.
Er hat den Western gedreht, also er war ausführender Produzent und Hauptdarsteller. Und hatte auch mit einer Filmrequisite, also einer Waffe, in Richtung Kamera gezielt und abgedrückt. Und dabei hat sich auch da irgendwas gelöst. Und er hat die Kamerafrau, Mutter eines Kindes oder Ehefrau auch, und tödlich verwundet. Was interessant war, dass er als ausführende Kraft dahinter und als Filmschaffender dahinter freigesprochen wurde, während die Waffenmeisterin am Set quasi zu einer, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar zu einer Freiheitsstrafe, aber da kann ich meine Hand ins Feuer legen. Klar ist, dass er ja nie mit tödlicher Absicht auf diese Kamerafrau oder auf die Kamera gezielt hat, das ist klar. Ich würde dennoch, jetzt schweifen wir schon wieder ein bisschen ab, aber ich würde dennoch ihn nicht komplett aus der Verantwortung rausnehmen. Gut, ich habe nie vor einer Kamera gestanden oder nie einen Film gedreht, aber ich hätte immer trotzdem großen Respekt, wenn ich so mit Requisiten, die als Waffen verwendet werden können. Klar schenkt man der Person, deren einzige, das ist ja der einzige Job des Waffenmeisters, Firearm-Experts, zu testen, dass da nichts rauskommt. Und wenn man so eine Person beschäftigt und die nur diesen einen Job hat, dann sollte man sich eigentlich darauf verlassen. Aber dennoch hätte ich wahrscheinlich in meiner Position als professioneller Schauspieler so großen Respekt davor, dass ich vielleicht trotzdem noch mal auf den Boden oder in die Luft oder irgendwie irgendwo hinschieße, aber keine
Wobei,
Ahnung.
Auch das kann ja schief gehen. Dann machst du es einmal, dann bleibt vielleicht was drin hängen, dann ziehst du auf jemanden und drückst ab. Das ist es halt. Das ist halt diese Krux. So, du musst dich eigentlich darauf verlassen, dass die Experten, die du am Set hast, sich darum kümmern und dir das perfekt vorbereiten, dass nichts passieren kann. Aber letztendlich, ne, Human Error funktioniert immer. Und bei The Crow, dass die den einfach nach Hause schicken, ist halt auch irre. Tatsächlich habe ich hier gar nicht weiter gelesen, was eigentlich passiert ist, ob da jemand verurteilt wurde für, weil die hatten halt natürlich diesen anderen Menschen, der dafür die Requisite zuständig ist, aber der kein Experte dafür war. Irgendwer hat den Experten nach Hause geschickt und dann gab es natürlich den Schauspieler, der da abgedrückt hat auf den Brandon Lee. Und hier habe ich gar nicht weiter rausgefunden, ob es da irgendwelche rechtlichen Konsequenzen gab.
Habe ich auch nicht. Ich habe in einem anderen YouTube-Video, das ich auch benennen möchte, weil es einfach nur fair ist, ich habe von dem YouTube-Channel von Robert Hofmann, auch einen Filmkritiker, den ich sehr schätze, das Retro-Review zu The Crow von 94 gesehen und da hat er auch von katastrophalen Bedingungen am Set bei Minusgraden sind teilweise so Requisiten oder irgendwelche Kameraschwenkdinger oder irgendwas eingefroren. Ich glaube, die haben sogar ein Filmset von einer benachbarten Filmproduktion irgendwie abgefackelt oder so, also
Gott,
gar nicht mal das
Hilfe,
eigene.
Nein.
Und es ist glaube ich, die Bedingungen, also wie gesagt, auch stundenlang bei einstelligen Temperaturen und so weiter mit den Hauptdarstellern da hantiert, ewig und drei Tage nicht fertig geworden, also 12 Stunden oder 16 Stunden Drehtage. Also die ganze Produktion soll wohl unter einem schlechten Stern gestanden haben.
Ja, trotzdem hat das Ganze natürlich einen ziemlichen Kult irgendwie nach sich gezogen. Und was ich auch nicht wusste, das gab einfach noch 3 Sequels, die dann irgendwie zwischen 96 und 2005 veröffentlicht wurden.
Und es gab noch eine billig produzierte Fernsehserie auch noch dazu.
Auch noch, okay. Ja.
Ich habe allerdings auch keine Fortsetzung gesehen. Ich behandle das so wie Robocop. Da gibt es ja auch, also auch einen Kultfilm des späten 80er oder frühen 90er, den ich sehr schätze, mit Paul Weller in der Hauptrolle. Und da gab es ja auch noch zig Filme und Fortsetzungen. Da vertraue ich einfach auf die Meinung von anderen Filmforen oder YouTube-Channels. Bei The Crow ist der Tenor, wie bei Robocop-Filmreihe, dass man sich die Fortsetzungen da alle schenken da kann. Das ist einfach nur, da gibt's noch Filmrechte, die man im Studio innehatte und mit einem geringen Budget wurden da Fortsetzungen produziert.
Ja.
Ja. Wir haben ja Crow Teil. Achso.
Ja, die Handlung, glaube ich, lässt sich sehr schnell zusammenfassen. Das sollte man vielleicht nochmal sagen. Wir haben halt den Eric Draven, wo ich mich dann schon gefragt habe, warum haben sie ihm denn nicht wenigstens einen Raven gegeben? Aber nein, das muss ein Krähe sein. Naja gut, der jedenfalls, der hat seine Freundin, die er voll liebt. Ich weiß gar nicht, ob das, das war dann irgendwie Halloween oder der Vorabend und die wollten am nächsten Tag heiraten.
Das
dann
war Devil's Night.
Devil's Night
war das.
Okay. Ja. Aber es war doch irgendwie um Halloween oder so.
Ja, das war.
Oder 31. sogar.
Wir befinden uns da in so einer fiktiven Stadt. Wahrscheinlich sowas wie Gotham City, was ja auch nur fiktiv ist. Es ist ja einfach eine sehr pessimistische Großstadt und es ist, ich habe hier die Blu-ray gerade in der Hand und lese mir den Rücken der Blu-ray durch. Es ist Teufelsnacht, die Nacht vor Halloween.
Ah, okay, die Nacht vor Halloween, der 30. also. Die sind jedenfalls in ihrem Apartment, dann kommt da so eine Gang rein. Ich glaube, nachher erfährt man, die kommen da rein, weil sie die eigentlich rausmobben wollen, weil sie das Haus anderweitig nutzen wollen, keine Ahnung, jedenfalls sollen die eigentlich aus der Wohnung raus, wollen die nicht. Dann drehen die ein bisschen am Rad, als der Eric Draven dazukommt und ich glaube, sie verletzen seine Freundin, vergewaltigen sie und bringen ihn mehr oder weniger aus Versehen um. Auf den wird geschossen, der wird da aus dem Dachgeschoss geworfen und seine Freundin stirbt dann nach langen Qualen im Krankenhaus. Das ist so das Beginn und dann nach einem Jahr klopft da so eine Krähe auf seinen Grabstein und dann erwacht er wieder zum Leben und kommt einfach zurück. Im Grunde will er dann sich und seine Freundin rächen, trifft unterwegs dann auch auf einen Cop, der irgendwie am Ermitteln ist, irgendein Mädel mit einer drogensüchtigen Mutter, mit der sie ab und an rumhing, die trifft er dann noch, der wird natürlich noch geholfen. Dann gibt's einen sehr, sehr strangen Bösewicht, der aus irgendwelchen Gründen mit seiner Schwester rummacht und die planen, die Stadt abzufackeln in der Devil's Night, was auch immer genau denen das bringt. Und das Ende vom Lied ist eigentlich, der Eric Draven zieht durch die Gegend und bringt nach und nach diese Gangmitglieder um, die damals seine Freundin und ihn getötet haben. Und dann kommt es am Ende zu einem großen Showdown in einer Kirche auf dem Friedhof, wo dann der Cop, der gute Cop, der ihm da geholfen hat, noch verletzt wird und zwischendurch, ja, retten sie noch diese drogensüchtige Mutter von den Drogen und alle Bösen sterben.
Ja, eigentlich haben wir damit auch den Plot natürlich vom Remake logischerweise beschrieben. Nur gibt's da andere, die Gewichtung von einzelnen Elementen. Zum Beispiel ist im Remake die Beziehung zwischen dem Liebespaar, was am Anfang von, also im Teil 1 oder nee, im Original kommen die ja direkt am Anfang zu Tode und die Liebe wird halt in Flashbacks angedeutet, während wir im Remake sehr, sehr viel Zeit mit dem Liebespaar verbringen. Aber dazu würde ich dann kommen, da habe ich auch sehr viel zu sagen, wenn wir das Remake behandeln. Gut. So, jetzt haben beide haben ja mit unserem guten Freund, den wir auch jetzt mit Namen nennen dürfen,
wir haben die Erlaubnis bekommen. Ach so, übrigens, ich kann noch ausrichten, wir haben uns bei Jurassic Park ja so ein bisschen gefragt, wie realistisch das Ganze da ist und er sagte erstmal gar nicht. Also alles, was die da so zum Hacken oder Hacken oder was auch immer da erzählen mit irgendwelchen Lines pro Sekunde, die man schreiben kann, das ist alles großer Quatsch und auch was das Mädel, die Lexi oder wie sie heißt, da am Ende rumtippt, das ist leider auch großer Quatsch, also das ist nicht so besonders realistisch.
Ich dachte, du hast Ken dazu befragt, wie realistisch es ist, die Dinosaurier zu klonen. Und dann habe ich mich gefragt, wo soll er die Expertise da? Das hat er doch nicht studiert.
Nein, das nicht. Es ging nur um den Hacker-Kram.
Beim Hacken würde ich ihm schon vertrauen, weil das ist ja auch seine akademische Ausbildung, die er da genossen hat.
Ja, also genau, er sagte jedenfalls, das ist Quatsch, was die da in die Computer schreiben. Das ist nicht so.
Ja, das haben wir beide aus der Ferne als Laien ja auch schon so vermutet.
Natürlich.
Genau, wir haben The Crow, 1994er Version. Wir haben ja beide Filme zusammen geschaut, Tanja. Aber den originalen Film mit Ken zusammen. Und wir haben uns danach nicht unterhalten. Ich weiß gar nicht, ob wir das mit Absicht gemacht haben, damit wir heute das alles rauslassen können. Ich habe nur in eure Gesichter geschaut. Ken hat relativ deutlich gemacht, was er von The Crow aus 94 hält. Ich habe nur in dein Gesicht geschaut und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass der Film dir so viel gegeben hat. Was möchtest du dazu sagen? Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
Der Film ist aus den 90ern und diese Special Effects, die sind schon, also der ganze Film ist sehr 90er und man merkt ein bisschen Low Budget. Deswegen, ich habe ihn gesehen und einmal reicht mir persönlich völlig aus. Also diese Szenen, wenn dann diese Krähe da durch die Stadt fliegt, das ist schon, also das ist nicht gut gealtert, muss ich leider sagen. Und dann hieß es ja, oder habe ich gelesen, dass das ja so der Durchbruch hätte werden können für Brandon Lee, weil er so toll geschauspielert hat und irgendwie, ich finde, er redet sehr wenig und geht eigentlich viel nur durch die Gegend und guckt komisch. Es ist, also ich fand jetzt die schauspielerische Leistung nicht so überragend, weil ich da einfach nicht so viel gesehen habe, außer dass er durch die Gegend geht und nachher über diesen Friedhof kriecht. Das war so ein bisschen, ha, naja, also ich fand es ein bisschen durcheinander. Die Bösewichte fand ich ein bisschen sehr drüber, aber ich glaube, das ist so ein 90er-Ding, dass sie den einen da in seinem Auto festbinden und mit dem dann in die Luft jagen oder er das macht, das ist so, ach, es war mir, glaube ich, alles ein bisschen zu drüber. Und was mich aber auch bei dem Neuen ein bisschen stört, es wird irgendwie gar nicht erklärt, so warum kommt der jetzt wieder? Das ist so, er ist tot und tada, er kommt wieder und kann sich rächen. Aber nur weil die Krähe jetzt auf seinen Grabstein gepickt hat, dann hätten wir ja sehr viel mehr davon. Also so, mir fehlte so ein bisschen so, ich hätte gerne mehr so Lore gehabt, so ein bisschen Background, so warum passiert das? Und ich fand diesen Bösewicht, ja, das, also der war schon irgendwie ganz nice, aber das, ich, also es, mir fehlte auch bei dem die Motivation. So, warum will er die Stadt abfackeln? Weil sonst hat man einen Bösewicht, der will dann Geld verdienen oder will Macht und der wollte nur die ganze Stadt abfackeln in der Devil's Night. So, aber naja, was hat er davon?
Na, was hat der Joker in The Dark Knight von irgendwas? Also ich finde manchmal es gut, wenn die Bösewichte einfach nur böse sein dürfen. Manchmal ist es flach.
Ja, aber der Joker, der ist ja nicht flach. Ich finde, der verbreitet halt so richtig Psychoterror. Der, zumindest der Joker von Heath Ledger, der ist also,
Ich würde mal ganz kurz einhaken, weil du hast ja schon viele Punkte gebracht und ich kann mich jetzt als Fan von The Crow 94 outen, kann ja versuchen, auf deine Punkte einzugehen. Tatsächlich würde ich den Bösewicht, da sind wir uns eins, den würde ich nicht verteidigen wollen. Der war einfach bloß da, um ein Hindernis darzustellen.
Ja.
Ich geb dir bei vielen Punkten, die du genannt hast, sogar recht und komme trotzdem zu einem anderen Schluss, weil ich das anders gewichte. Der hatte ein überschaubares Budget, der ist vielleicht schlecht gealtert. Bei der Brandon Lee-Sache gebe ich dir nicht recht. Ich finde schon, dass er was verkörpert und dass er irgendwie mit seinem androgynen Auftreten und seiner Aura, gerade wenn er dann in dem Make-up ist, was mitbringt. Tatsächlich.
Ja, gut, das stimmt schon. Und ich finde es cool, weil er viele Stunts selber gemacht hat. Das finde ich irgendwie auch immer ganz cool.
Ja, wir haben noch gar nicht erwähnt, dass auch der Sohn von Bruce Lee, also der Kampfsportlegende, war. Ja, und tatsächlich stimmt vieles, was du sagst. Ich habe ein anderes Gefühl dabei. Ich gucke das vielleicht durch eine andere Brille, weil ich kann das als Kind dieser Zeit oder ich kann den Film als Kind, als Produkt seiner Zeit auch einfach genießen. Und ich finde zum Beispiel diese Mythologie oder die, das haben wir in dem Remake bekommen. Und das hat.
Aber nur bedingt.
Das hat mich auch null weitergebracht oder irgendwie null den The Crow Mythos irgendwie. Dann habe ich das lieber so wie in 94er, dass es einfach so ist. Ich glaube, es hat aber auch was mit der Devil's Night zu tun, dass er da verstorben ist und ein Jahr später genauso Devil's Night wieder. Ich glaube, das haben sie schon am Rande, glaube ich, schon irgendwie erklärt, aber ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen. Der Film hat was dem Remake abgeht und das ist eine Vision oder das ist irgendwie ein künstlerischer meiner Meinung nach. Ich spreche jetzt nur für mich. Wie gesagt, wir haben den zu dritt gesehen und ich vertrete die Meinung dann so ein bisschen alleine, aber Kult hat der Film ja trotzdem, weil die beiden Filmkritiker, die ich jetzt heute zitiert habe oder bei deren Videos ich mich zitiert habe, die lieben den Film auch, aber ich will jetzt hier nicht irgendwie, ich brauche jetzt keine anderen Filmkritiker, meine Punkte zu stärken, das kriege ich auch so hin. Also der Film und auch allein diese Stadt und diese finstere Grundstimmung und diese Perspektivlosigkeit und womit der Film punktet, was das Remake überhaupt nicht hat. Man muss dazu sagen, ich bin ein sehr musikaffiner Mensch, der zufällig auch gleichzeitig noch ein filmaffiner Mensch ist, aber dieser 90er Soundtrack, ich habe den Soundtrack natürlich auch hier zur Hand. Den habe ich mir auch physisch vor, weiß ich nicht, 10 oder 15 Jahren zugelegt. Allein schon der erste Track, The Cure, also diese Gothic Darth Wave Band aus den 80ern, 90ern mit Burn. Der Track läuft, als Eric aufersteht und dann quasi zur Krähe, zu Crow wird. Also er macht dann die Transformation durch, legt das Make-up auf und zieht sich den Longsleeve da über und
als er diese Katze da noch irgendwie findet und streichelt zwischendurch, die ja, fand genau. ich auch ein bisschen random, aber und, naja.
Aber was hier für der Soundtrack, der vereint ja wirklich so richtiges 90er-Feeling. Wir haben hier noch die Industrial Band Nine Inch Nails haben wir noch drauf oder die Crossover-Band Rage Against the Machine, Pantera, das ist ja auch alles 90er pur.
Also das und passt halt auch, dieser Film, der strahlt wirklich 90er komplett aus. Da auch die Musik, alles irgendwie. Das muss ja auch nicht schlecht sein, aber wir hatten es ja zu Anfang, es sind irgendwie nicht mehr die Sehgewohnheiten von heute. Und ich glaube, wenn man den heute das erste Mal sieht, dann, naja, ich weiß ja nicht, wann du den das erste Mal geguckt hast, aber wahrscheinlich also, schon ja ein bisschen her.
Ja, aber auch nicht, nicht in den 90ern, damit damals haben mich meine Eltern nicht vor sowas gesetzt. Ich habe ihn das erste Mal, ich glaube, vielleicht vor 11 Jahren oder so gesehen. Und ich bin auch absolut fein damit. Ich finde, man kann kontrovers oder man kann über Filme angeregt diskutieren.
Yes.
Ohne, also ich meine, wir sind erwachsen und wir sind beide Filmfans und so, wir sind beide filmaffin und ich habe absolut gar kein Problem damit. Ich fühle mich da auch null angegriffen. Also ich mag den Film sehr. Ich bin weit davon entfernt, dass der irgendwie was mit meinen Lieblingsfilmen zu tun hat. Also der klopft jetzt auch nicht an die Top 20 an oder so, aber das ist ein Film, den ich zu würdigen weiß. Ich glaube, vielleicht hat er auch so ein bisschen Kultstatus durch die Ereignisse, die hinter der Kamera passiert sind.
Ja, also sicherlich.
Es ist ein bisschen morbide zu sagen, ob der Film dieses Ansehen genießen würde, wenn Brandon Lee die Dreharbeiten überlebt hätte. Das mag, also ich
also morbide hätte es mir, ja, aber eine relevante Frage, finde ich. Die haben ja auch hin und her überlegt, ob sie ihn veröffentlichen sollen, aber natürlich haben sie ihn dann veröffentlicht, weil sowas bringt ja immer Publicity. Und ich denke, da waren viele, die den nur geguckt haben, weil sie dachten, oh, da gab es ja einen Unfall und ich muss mir den jetzt angucken. Der hat natürlich trotzdem wirklich, also es gibt wohl wirklich Fans davon, von dem Ganzen, die das Ganze echt feiern, die hat er natürlich trotzdem gewonnen. Das will ich auch niemandem absprechen. Aber ich glaube, ein Teil des Erfolges kommt, glaube ich, auch durch dieses Morbide.
Das ist leider so. Ich glaube, alle würden sich wünschen, dass Brandon Lee jetzt noch unter uns weilen würde und das nicht passiert wäre.
Klar.
Aber ja, es ist natürlich, ich meine, damals ist man ja auch ganz anders so als an Film. Heute sind Film-News oder Nachrichten zur Filmproduktion oder zum Casting, das kann man so leicht konsumieren, das sind so ein paar Klicks im Internet. Damals, zur Zeit der Videotheken, kann ich mir schon vorstellen, also wir waren ja noch eindeutig zu jung, um das aufnehmen zu können, aber ich kann mir schon vorstellen, der war ja auch FSK 18 und wenn der dann so in der Abteilung da bei den Videotheken ist und so und wenn man den Videothekenbesitzer fragt, ja, was kannst du empfehlen? Ja, hier habe ich The Crow mit dem Sohn von Bruce Lee und Bruce Lee war ja, hatte in den 90ern, 80ern ja noch ein ganz anderes Gewicht. Ich glaube, mittlerweile ist das halt ein Film, der in Kampfkunst, und Star, der in Kampfkunstfilm, das ist so eine Marke immer noch, aber ja. Ich glaube, der hatte damals, glaube ich, auch noch ein ganz anderes Standing. Und genau, Brandon stand ja, soweit ich es richtig mitbekommen habe, das ging da so langsam los, so weil an der Schwelle in die A-Liga, also ich glaube, er war noch so ein bisschen in der B-Liga aufzusteigen. Und ja, dann wurde der Film von so einem gewissen Videotheken-Mythos-Charme, dann noch diese Schlagzeile, dass er dabei ums Leben gekommen ist und so. Ich glaube, das hat dem Film schon so ein bisschen angehoben. Nichtsdestotrotz gebe ich dir bei vielen Sachen recht, da liegt schon so eine gewisse Staubschicht auf den Effekten drauf. Ich finde es charmant und wenn du sagst, es entspricht nicht mehr deinen heutigen Sehgewohnheiten, dann ist es für mich absolut fein. Also genau, Fazit ist, dir hat einmal gereicht und genau, du sagst aber auch, das 90er-Ding, die 90er-Keule hast du aber auch trotzdem abgekriegt, das hast du schon so empfunden.
Ja, also 90er. Total, total. Also das 90er-Feeling war echt da, so halt auch in der Art und Weise, wie diese Charaktere dargestellt wurden. Es war einfach, ja, also es war ein kompletter 90er-Vibe. Ich würde jetzt auch nicht sagen, guck den gar nicht, aber man sollte sich vielleicht vorher bewusst machen, was man sich denn da auf den Bildschirm holt. Und es ist halt, ja, es ist halt ein Film aus den 90ern. Ich finde es immer so irgendwie ganz lustig, wenn man so ältere Sachen guckt, so auch aus den Anfang der 2000er, irgendwie so Kram, den man kennt. Man fängt das an zu gucken und merkt auf einmal, ja, das ist der 2000er-Vibe, weil auch das ist irgendwie ein bestimmter Stil, der das heute auch nicht mehr so gut zu ertragen. Zumindest nicht alles. Ja. Aber also mein Fazit wäre auch, ich würde es jetzt nicht als filmisches Meisterwerk bezeichnen, aber man kann sich das auf jeden Fall mal angucken.
Denke ich auch.
Ja, dann so. Die 2024er-Version. Ich hätte mal geguckt, der Rupert Sanders hat auch Snow White and the Huntsman gemacht, den fand ich ganz cool. Und Ghost in the Shell, der wiederum war ja nun auch sehr wild diskutiert. Ich glaube, darüber hatte ich mit Alena gequatscht, als wir Scarlett Johansson besprochen haben. Die da ja die Hauptrolle spielt, ja. Und Bill Skarsgård als Eric Draven.
Also zu dem Regisseur, also ich habe Snow White and the Huntsman gesehen und auch Ghost in the Shell. Und ich finde so, und jetzt mit The Crow, dem Remake, ich finde, das ist so ein Mann, der irgendwie Mittelmäßigkeit verkörpert. Also wenn das so seine, wenn das so sein Lebenslauf ist. Ja. Also ich will ihn jetzt auch nicht so sehr angreifen, also das waren jetzt, also ich habe Ghost in the Shell gesehen mit Scarlett Johansson und der wurde ja durchaus streitbar auch aufgenommen, weil er so einen absoluten Kult-Anime interpretiert hat neu und so Anime-Fans sind ja auch, also die haben das auch auseinandergenommen und ich glaube, die sind gerade so diese Bubble-Anime-Fans. Wenn es da eine Realinterpretation gibt, ich glaube, passiert auch ganz selten, dass sie das denn nicht zerreißen. Ich bin durchaus Anime-affin. Also ich habe hier die ganzen Studio Ghibli-Filme und so geguckt. Mm. Ich habe jetzt Ghost in the Shell jetzt nur, ich kenne den Anime nicht, ich kenne jetzt nur den Scarlett Johansson-Film. Und der war halt die Definition von okay. Also den habe ich einmal gesehen, ist nichts hängen geblieben.
Eine große Kontroverse war einfach die Besetzung von Scarlett Johansson, weil das spielt ja in... Dieses Whitewashing halt wahrscheinlich, ne? Ja, genau, das Whitewashing halt einfach so.
Ja, und in Snow White and the Huntsman...
Der war eigen, würde ich sagen. Aber ich fand ihn ganz cool mit Kirsten Dunst. Kirsten Stewart, das kann ich schon durcheinander, das kann nicht sein.
Ich finde das ganz cool, so einem bekannten Märchen so einen Spin zu geben und dann noch durch die Besetzung von Chris Hemsworth da noch so ein bisschen Action mit reinzubringen und sodass du so einem Fantasy-Epos aufzublasen. Ich habe die ganze Zeit bei dem Film gedacht, so ist okay, ich habe eine gute Zeit damit, aber wenn du das schon
auch kein
so machst,
Meisterwerk.
Dann man hätte, also wenn du das schon so einen Spin gibst, dann dreh doch richtig frei und mach da so ein richtiges Grimms Märchen meets irgendwie, weiß ich nicht, Lord of the Rings, also ein richtiges Fantasy-Epos, wo du meinetwegen so eine richtige Märchenwelt und so richtig Crossover noch mit dem bösen Wolf und irgendwie, wenn du dann richtig so eine richtig komplexe Märchenwelt hast und dann alle auftauchen dürfen, so wie in Once Upon a Time oder sowas, wo du dann so richtig dann...
Oder halt so Maleficent, was ja Dornröschen aufgegriffen hat, der war ja auch, also den fand ich auch fantastisch. Gut, wie dem auch sei. Zurück zu The Crow.
2024, genau.
Bei dem, also storytechnisch ähnlich. Wir haben Eric Draven, seine Freundin. Sie werden umgebracht. Ja, in diesem Fall sterben sie halt beide. Er kommt wieder, rächt sich. So ungefähr. Hier, also aktuell ist es ja eigentlich so, dass unsere Filme, die so im Kino sind und Blockbuster sind, sehr, sehr schnell eine schnelle Erzählgeschwindigkeit haben, also fast-paced sind so, weil das muss viel passieren, die Leute haben nicht mehr Geduld. Ich erinnere an sowas wie Der mit dem Wolf tanzt, das wird heute einfach nicht mehr laufen. Nee. Und in Anbetracht dessen, dass man heute sich ja eigentlich nicht mehr so viel Zeit lässt, fand ich, dass dieser Film gebraucht hat, um in die Gänge zu kommen, weil das geht erstmal irgendwie los, man versteht gar nicht warum mit diesem, mit der Frau, seine Shelley da, dann ist die in dieser komischen Psychiatrie oder was das ist und bandet mit ihm an. Und also ich fand den Film insgesamt jetzt auch nicht unbedingt schlecht, aber ich fand, es gab einfach keine Chemie zwischen den beiden Hauptpersonen. Das habe ich nicht gefühlt. Ich habe mich echt gefragt, warum hängen die zusammen rum? Warum flieht er mit ihr aus dieser Psychiatrie und dann sind die auf einmal super verliebt? Ich habe es nicht gefühlt und nicht gesehen.
Ja, nee, da bin ich bei dir. Tatsächlich, wir haben den ja beide im Kino geschaut. Mhm. Und ich habe dann schon gesehen, katastrophaler Rotten Tomatoes Score und alles, was vorausgeschickt wurde, alles katastrophal. Und ich kann nicht behaupten, dass ich den jetzt katastrophal fand. Also ich habe jetzt nicht gedacht, oh, ich möchte die 2 Stunden meines Lebens jetzt wieder haben am Ende des Kinobesuches. Ja, der Film war halt ein Film, sag ich mal. Es war nicht alles schlecht, aber die Liebe zwischen unseren Protagonistenpaar, die wurde, für meinen Begriff, wurde die nur behauptet. Also, die haben sich da Sachen erzählt, die von der Tumblr-Page oder Instagram-Page von einer 14-Jährigen kommen. Also sowas von Allgemeinplätze, die sich da um die Ohren gehauen haben, sowas von hohle Phrasen. Und die beiden hatten absolut, wie gesagt, für mich wirkte das Ganze, diese unsterbliche Liebe, nur behauptet. Was natürlich schwierig ist, weil der Film verleiht
der
dieser Beziehung zwischen...
Man braucht ja diese Liebe, sonst funktioniert das alles nicht mehr, was die da wollen.
Der Film will damit stehen und fällt damit, weil die das einfach gar nicht tragen können. Also
leider nicht.
Es ist eine Mixtur aus Versagen der Drehbuchvorlage und dass die beiden Hauptdarsteller, dabei ist ja auch nur einer ein Schauspieler, Bill Skarsgård aus der berühmten Skarsgård-Schauspielerfamilie. Und sie ist ja, FK Twix ist eine Pop-Elektro-Sängerin. Ich weiß gar nicht, ob die schon viel Schauspielerfahrung hatte. Auf jeden Fall ist sie
nicht
vom Handwerk, sag ich mal.
Wobei, dafür fand ich sie jetzt nicht so schlecht. Es war einfach, also das hat der alte Film halt besser gemacht. Der hat gesagt, hier die beiden, ist es egal, wie die sich kennengelernt haben oder wie lange die sich kennen, die lieben sich total. Und hier sieht man ja, wie die sich kennenlernen. Und für mich wirkte das so, als würden die sich 5 Tage kennen, dann sterben sie. Aber nee, also dass diese Liebe so weitreichend sein soll, dass man von den Toten wieder aufersteht, um sie zu rächen, also nee, fühle ich nicht.
Ja, genau. Oh ja, das habe ich ja ganz vergessen, dass überhaupt, ja, im ersten Teil war es ja eher das Rachemotiv oder diese ganze Lore oder Mythologie wurde nicht so ergründet, aber hier ist es ja explizit, hier die Liebe deines Lebens und da sieht man ja auch, wie er immer in diesem Zwischenreich immer mit so einem Typen, der das da so ein bisschen verwaltet oder was, der da so ein bisschen der Gatekeeper ist und ihn dann immer wie so ein Videospielcharakter, der immer so spawnen kann aus dem Nichts, wenn er ein Leben verloren
hat. Naja, das ist es halt, zweimal.
Zweimal, ich hatte das Gefühl, er ist öfter wieder hin und wieder zurück und
nee, nur zweimal. Das erste Mal, als er tot ist, landet er da. Ich fand diese Zwischenwelt an sich ganz cool, aber stecke ich da nur so drin, dass ich diese Welt gerne mehr verstehen möchte, weil ich hätte gerne gewusst, was ist das für ein Dude, warum ist der da, warum gibt er ihm jetzt die, also warum hat dieses Wesen die Macht, den Eric Draven zurückzuschicken? Und dann kommt ja der Punkt, wo er doch, also er muss sie ja so rein lieben und in dem Moment, wo er an der Liebe zweifelt, kann er wieder sterben und dann landet er ja wieder da. Und das war auch so das Ding so, ich finde es einfach übertrieben, dass man so unsterbliche Liebe fühlen muss, weil... Ne?
Das hab ich schon wieder vergessen, dass es da noch so ein Hintertürchen gab, dass er sie reinlieben muss.
Genau, und in dem Moment, wo er dann dran zweifelt, weil er dieses Video sieht, da ist er auch so ein ganz komischer Spooky-Bösewicht, dann landet er ja wieder da und dann verkauft er praktisch seine Seele dafür, dass er nochmal auf die Welt darf, um sie zu rächen.
Was war nochmal der Deal von dem Böse? Ich krieg das nicht mehr zusammen. Der war doch auch irgendwie scharf auf dieser Zwischenwelt oder irgendwie so. Der hat doch irgendwas geflüstert den Leuten in die Ohren und haben die sich umgebracht.
Der konnte die beeinflussen, genau. Der konnte denen was einflüstern und dann haben sie sich entweder selber umgebracht oder wie bei der Shelly, der hat da was eingeflüstert und dann hat sie die Freundin umgebracht. Und der hatte auch Hintergedanken, der wollte irgendwas. Ich hab's auch wieder vergessen.
Hat er die Seelen von denen irgendwie geklaut dann oder irgendwie die Lebensenergie geraubt oder irgendwie, ich weiß es nicht mehr.
Boah. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, sein Endziel war irgendwie auch so Machtbesessenheit. Er wollte einfach irgendwie Macht über alles und jenes und die Stadt oder so haben. Aber siehst du, also den fand ich, das war halt so ein Ich fand es sehr glaube, klassischer Bösewicht, so ein älterer weißer Mann, immer sehr gediegen, sehr zurückhaltend, dass man immer dachte, oh, der nette Typ und dann, ach ja, er ist der Böse. Es war halt auch so sehr generisch.
Aber war er nicht auch davon fasziniert nachher, als es dann rauskam, dass hier Eric zwischen den Welten irgendwie...
Ja.
Irgendwie habe ich so in Erinnerung, dass er das irgendwie auch wollte, zwischen den Welten wandeln oder ja. irgendwie. Ich weiß es auch nicht, krieg's auch nicht mehr.
Also, irgendwie sowas.
Also an die Zuhörerschaft, der Kinobesuch von uns liegt zur Zeitpunkt dieser Aufnahme auch schon 2,5 Monate zurück. Deswegen ja. Sieht es uns nach.
Aber der blieb halt auch einfach nicht so im Gedächtnis. Das war auch so, ich fand ihn einfach sehr generisch, diesen Bösewicht. Das ist so von der Art, Absolut. Hast du gefühlt in jeder zweiten Comic-Verfilmung so einen.
Absolut. Was bei mir im Gedächtnis geblieben ist, ist einfach das Finale in der Oper. Weil da ja. gibt sich der Film komplett diesem Showdown hin und dann darf es dann auch splatterig werden. Und,
die Kampfszene hat mich voll an Kill Bill erinnert, irgendwie von diesem mit den Schwertern und dann diesen Blutspritzern und sonst was.
Ja, oder auch so ein bisschen so an John Wick angelehnt, so dieser absolute Rausch von allen Seiten kommen Leute und schießen auf dich und er muss Treppen überwinden und da türmen sich da schon die Leichen und immer mehr Leichen.
Mhm.
Und das war für das, was es ist. Nebenbei läuft dann halt noch diese Oper, das verleiht dem Ganzen noch so ein bisschen Pathos oder eine gewisse Theatralik.
Ja,
das kann der Film auch nicht gut verkaufen oder nicht tragen.
Aber die Kombination finde ich immer noch ganz cool, irgendwie, wenn man so eine Szene hat und dann so klassische Musik drauf. Ja, aber ja. Es ist sehr pathetisch, das stimmt.
Ja, und am Ende des Tages bleibt auch nicht mehr so viel übrig, was ich davon noch sage. Also ich würde ihn, also ich... Es ist kein Autounfall, der Film. Es ist einfach nur ein Film, den ich mir aber auch nicht nochmal, also ich würde mir den nicht nochmal, jetzt wenn er jetzt im Heimkino, ich würde jetzt nicht mir diesen Film aussuchen, damit ich diese Erfahrung nochmal machen kann. Aber es ist jetzt auch kein komplett, es ist einfach auch wieder so eine, was Rupert Sanders vielleicht nicht verdient hat, die Aussage, aber auch wieder so ein richtig mittelmäßiges Produkt.
Ja, das trifft's. Ich meine, dieses Ende, ja, das hatte noch mal ein bisschen was, aber mir war es dann wieder zu viel Slasher. Ich find's irgendwie immer übertrieben, wenn sie mit so einem Schwert da in die Menschenmassen rein und dann siehst du das Blut an die Wand spritzen dahinter und das... Also, und vor allem, ich finde, das steht auch so im Kontrast zu dem, wie dieser Film anfängt, so ganz ruhig und langsam und dann, oh, weiß ich nicht, diese tollen Liebesszenen, wie die in ihrer Wohnung hocken, das ist irgendwie am Ende, zieht er da mit so einem Schwert los und also ich, Bill Skarsgård an sich oder die Skarsgård-Familie bringen ja schon ziemlich gute Schauspieler so hervor. Aber ich fand ihn als Protagonisten auch so ein bisschen, boah, der war schon ein bisschen nervig, fand ich.
Ich fand, der konnte den Film nicht so tragen. Und ich finde, der ganze Film, man spürt nicht, dass da irgendwie gefühlt 18 Jahre darum gekämpft wurde, den irgendwie zu machen, dann wirkt das Produkt halt doch so ein bisschen generisch. Und nach 15, jetzt weiß ich natürlich ja. nicht, was für Ideen oder welche Schauspieler, also ich glaube, keiner von den anderen Schauspielern, die im Rennen waren, hätten jetzt daraus jetzt wirklich mehr machen können. Deswegen kann man das jetzt Bill Skarsgård, der hat jetzt auch nicht viel gemacht, aber ich glaube, kein Schauspieler hätte gegen dieses Skript aufspielen können, dass man dieses Skript das Material auf ein völlig neues Niveau hebt. Das glaube ich nicht. Das hätte keiner, glaube ich, hingekriegt.
Nein, da stimme ich dir völlig zu. Das sollte auch weniger Kritik an Bill Skarsgård sein, als eher an dem Charakter, wie der angelegt ist, weil der wirkte auf mich, das wird ja so irgendwie ein bisschen jämmerlich, auch wie er dann zu Anfang ihr da hinterher tapert, gefühlt. Und dann wird aus dem so ein Racheengel. Es war einfach in sich nicht wirklich überzeugend. Also alles an sich, das ist wie ein Hörspiel-Podcast, den ich gerne höre, die sagen, es gibt gute Folgen und es gibt Folgen. Und in diesem Fall würde ich sagen, also es gibt sehr gute Filme, es gibt gute Filme, es gibt auch schlechte Filme, aber das hier war einfach ein Film.
Ja.
Die beiden zu vergleichen, finde ich, also Original wie auch Remake, finde ich auch schwierig. Vom Stil her ist der Originalfilm in sich einfach deutlich konsistenter. Von der Musik, die sich durchzieht, vom filmischen Look, das ist halt, das passt in sich. Und der neue ist so, ach, es ist einfach alles sehr generisch und, und nicht so dolle harmonisch, nicht alles. Dann versucht er irgendwie ein bisschen das zu erklären, ein bisschen die Lore sozusagen dahinter, aber so richtig tut das auch nicht. Und dann finde ich, ist das so ein klassisches Ende für so einen Film, wie man es häufig hat irgendwie in den letzten Jahren, dass das sich so wunderbar offen hält, dass man ja nochmal einen weiteren machen könnte, weil das ist so, ja, er hat die Böse besiegt, hat seine Seele jetzt an was auch immer das ist, wo er da ist, verkauft und am Ende steht Shelley wieder auf und lebt auf einmal wieder. Das ist halt auch irgendwie so weird, dass die auf einmal wieder lebt, weiß ich auch nicht, ob das jetzt so nötig war. Gut, und dann ist er dann noch in dieser Zwischenwelt. Und es ist so ein bisschen, finde ich, es wirkt so wie, ho, er könnte wiederkommen, wer weiß, und dann muss er für wen anders kämpfen, aber ich hoffe, sie machen nichts nochmal.
Also ich bezweifle mal aufrichtig, dass da noch was kommt, weil
der ist sowas von gescheitert
auf den internationalen Kinomärkten und auch in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, die lassen die Finger von dem Stoff. Das war wohl ein richtiges Millionengrab.
Ja. Die haben 50 Millionen Budget gehabt, um diesen Film zu produzieren. Und zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich nachgeguckt habe, waren es 4,6 Millionen Einspielergebnis. Also die haben so
4,6 Millionen?
Yes. Das heißt, die haben, oh Gott, rechnen. 43,4 Millionen minus gemacht? Ist das richtig?
Ja, gut. Es kommt zwar jetzt noch Streaming, DVD, Blu-ray-Auswertung, aber ich glaube nicht, dass. Nee, also das ist allein schon, weil der schon so viele schlechte Kritiken vorausgeschickt wurden. Vielleicht gibt es ein paar Leute, die sich dadurch angestachelt fühlen und sagen, nee, ich will mein eigenes Bild machen und so. Aber ich glaube nicht, dass das reicht, um überhaupt irgendwie, dass der Profit, also profitabel wird ja nicht mehr und plus minus null halte ich auch für ausgeschlossen und ja. Eigentlich könnten sie die Marke, sag ich mal, oder ja, die Reihe auch ruhen lassen.
Ja.
Ich finde, der erste, dem, und da gibt es mir wahrscheinlich auch recht, auch wenn wir beide zum anderen Schluss gekommen sind, der sieht wenigstens so aus, als würde er einer Graphic Novel entsprungen sein. Also der hat halt, wie gesagt, diesen Look.
Total.
Und und der neue sieht halt aus wie 0815 Rache-Action-Motiv, also so eine klassische Rache-Story, die man schon so oft gesehen hat. Und ich glaube auch, jetzt haben wir drüber gesprochen und vielleicht wird das letzte Mal sein, dass noch Leute über The Crow von 2024 reden. Weil, wir haben jetzt nicht furchtbar lange gebraucht, um den aufzuarbeiten, sage ich mal.
Nein. Es ist eigentlich ein bisschen traurig, dass dieser Film so abgestürzt ist, weil diese ganze Idee, wenn ich das richtig gelesen habe, war ja, also dass der überhaupt als Remake kam, weil der ursprüngliche Autor dieser Graphic Novel das ja sozusagen nochmal versuchen wollte, dass die noch originalgetreuer nochmal verfilmt wird. Und ich glaube, davon sind die jetzt irgendwie auch wirklich sehr weit entfernt gelandet. Ich glaube, der ist ja auch nachher dann irgendwie ausgestiegen aus dem Projekt und so. Ja, es sollte eigentlich mal so eine 1:1-Adaption werden. Und also, nee. Das ist es, glaube ich, wirklich nicht. Ich kenne die Graphic Novel nicht, aber
Ja, du apropos Graphic Novel, es ist auch off-topic, aber ich glaube, die hat auch ein guter Freund mal eine Graphic Novel zu einem Geburtstag geschenkt. Und der gute Freund hat immer noch kein Feedback bekommen, ob diese Graphic Novel gelesen wurde.
Sie liegt auf meinem zu lesen Regal. Und vielleicht ist das ja was Wunderbares für die dunkle Jahreszeit und dann werde ich diese Graphic Novel mal weiter nach oben legen auf meinen zu lesen Stapel, zumal das ist ja relativ schnell eigentlich ja gelesen und dann kann ich noch ein Buch mehr abhaken für dieses Jahr. Aber sie liegt da noch. Zu meiner Verteidigung, es liegen da noch weitere Bücher, die ich zu meinem Geburtstag, wo ich die Graphic Novel bekam, geschenkt bekommen habe, die ich auch noch nicht gelesen habe.
Ja, ich löse mal auf. Ich habe Tanja mein Lieblingsbuch geschenkt, weil das Motto von deinem vorletzten Geburtstag war oder die Bitte, dass dass wir dir unsere Lieblingsbücher schenken sollen, ja, wenn wir da eins haben. Und ich habe ihr die Graphic Novel von Kick-Ass geschenkt. Und die wurde ja mittlerweile auch schon zweimal verfilmt, oder Kick-Ass 1 und 2 aus dem Jahr 2010 mit Aaron Taylor-Johnson. Ja, über den Film könnten wir auch noch mal sprechen, wenn du das mal gelesen hast. Wenn die Graphic
Novel gelesen ist, ja. Ich habe schon mal ein bisschen reingeblättert.
Und dann können wir Film und Graphic Novel gegenüberstellen, was wir besser finden. Das wäre auch nochmal eine Idee.
Ja, sowas reizt mich ja immer. Ja, aber wir haben ja noch ein Thema für Ende des Jahres und dann ja so ein Vielleicht-Thema. Wer weiß, ob, naja, Sandalenfilm im Januar noch so aktuell ist. Sonst vielleicht auf jeden Fall ein gutes Thema fürs neue Jahr.
Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, zu The Crow kann man jetzt auch nicht mehr wirklich, ich glaube, das war schon irgendwie abschließend, oder? Als Fazit?
Ich bin alles losgeworden, genau. Ich fand es ganz, ganz erfrischend, dass wir absolut andere Ansichten zu Teil 1 haben und einen harmonischen Dialog trotzdem geführt haben. So soll es sein.
Ja.
Gerade in der Unterhaltungskultur, Unterhaltungsbranche, da ist der Markt so groß oder die Ansprüche oder, ne, die Säge wurden so verschieden, dass man da auch ruhig kontrovers einen Diskurs haben kann, aber am Ende des Tages, genau.
Wir waren uns dann ja auch einig beim zweiten, mehr oder weniger.
Absolut, ja. Und wenn man uns jetzt zuhört, haben wir beide eigentlich relativ gut argumentiert für beide Seiten. Wenn es Filmromantiker, 90er-Filmromantiker oder nostalgische Menschen gibt, die 90er auch so ein bisschen romantisch verklären, so wie ich, dann ist vielleicht The Crow aus dem Jahr 1994 was für euch. Aber wie gesagt, ist auch kein Muss. So weit würde ich nicht gehen. Ist kein Muss, aber ist eine Erfahrung. Ist ein Kind seiner Zeit.
Da kann ich mich nur ganz anschließen. Eine Erfahrung ist es auf jeden Fall. Ja, und ein Kind seiner Zeit. Also wer 90er liebt, für den ist das wirklich was. Und den neuen The Crow, ja, weiß ich nicht, wenn man irgendwie, so das Übliche, man sitzt mit seinem Abendessen da und denkt, irgendwas könnte man sich mal anmachen und man will nicht zum, keine Ahnung, wievielten Mal Friends gucken, dann könnte man sich den neuen The Crow mal anwerfen, aber ist jetzt auch kein Muss.
Vielleicht doch lieber Friends gucken.
Ja, vielleicht schon, da ist man zumindest schneller mit durch, wenn man sagt, man macht nach einer Folge schon Schluss. So sieht's aus. Ja, ich glaube, das war wirklich umfassend und genug, was man dazu sagen kann. Jetzt interessiert uns natürlich durchaus auch, habt ihr den alten Film gesehen? Habt ihr den neuen Film gesehen? Welchen findet ihr denn besser? Kommentiert gerne, wir freuen uns über Interaktion. Ansonsten?
Ja, ich meine, wir können ja noch, wir sind ja relativ schnell durch gewesen, wir können ja noch so einen kleinen Bonus ranhängen, dass Unterhaltungsjahr neigt sich dem Ende zu. Hast du irgendeinen Pick, Kino oder filmtechnisch, was dir 2024 imponiert hat? Meinetwegen auch literaturtechnisch. Was hat dich dieses Jahr abgeholt?
Filmtechnisch auf jeden Fall Challengers. Den fand ich fantastisch. Ich weiß gar nicht. Ach doch, ich glaube, irgendwo habe ich im Podcast schon mal ein bisschen was darüber abgelassen. Den haben wir ja auch zusammen geguckt, den habe ich ja einmal alleine gesehen und dann mit dir zusammen. Den fand ich ja fantastisch und großartig von Anfang bis Ende, von Cast über die Musik, wie die eingesetzt war. Ja, also den fand ich richtig, richtig, richtig gut. Und haben wir Poor Things, war das dieses Jahr? War das Anfang dieses Jahres? Ja,
genau.
Den fand ich auch sehr, sehr eindrucksvoll, weil der einfach voll seltsam war, aber irgendwie bildtechnisch total schön mit diesen komischen Zwischeneinspielungen, auch irgendwie offen für Interpretation, irgendwie in jegliche Hinsicht. Den fand ich auch total cool. Ich glaube, das waren so im Kino. Gut, okay, Dune 2 kam natürlich noch.
Ja, oh ja.
Ja, das ist halt auch ein Epos so. Ich glaube, das war so kinofilmtechnisch das, was mich am meisten beeindruckt hat. Ich jetzt irgendwie sagen kann, was davon mein Lieblingsfilm für das Jahr ist, schwierig. Ja, ich glaube am ehesten doch Challenges, auch wenn ich Dune richtig gut fand und Timothy Chalamet natürlich auch. Aber das ist so glaube ich das. Dann gibt es natürlich noch, bin ich noch dieses Jahr gespannt auf Gladiator 2 und Vaiana 2 ist ja angelaufen, den ersten Film, davon mag ich wahnsinnig gerne. Deswegen da bin ich noch gespannt, wie der ist. Und im Dezember läuft ja auch noch Wicked an, den will ich auch noch sehen. Also das sind noch so die Sachen, die stehen noch aus, wobei ich glaube, die kommen nicht ganz ran an das andere. Und literaturtechnisch muss ich, also das Jahr ist ja noch nicht vorbei, da kommt noch was. Ich weiß jetzt nicht, ob was Großartiges, aber da war schon das ein oder andere Highlight dabei. Aber ich kann noch nicht ganz fest sagen, was das Beste war dieses Jahr. Aber es war ein bunter Mix für mich. Aus verschiedensten Bereichen war wieder was gelesen. Was Besseres, was Schlechteres. Aber nicht so richtig Schlechtes. Also ich glaube, ich groove mich mit mir selber ganz gut ein, dass ich mir Bücher aussuche, die mir ganz gut gefallen. Wir planen ja noch eine Weihnachtsfolge. Vielleicht kann ich dir am Ende der Weihnachtsfolge ja sagen, so was mein Top-Pick-Buch für dieses Jahr wäre. Da muss ich ein bisschen genauer drüber nachdenken.
Ja, also viele, viele Punkte hast du jetzt schon genannt, weil wir auch vieles zusammengeguckt haben. Ich habe für mich so ein bisschen so das Fazit geschlossen, dass ich wieder, das habe ich auch schon. Es darf auch keine Folge geben, ohne die grummeligen alten Nerds zu erwähnen. Und wir haben unseren Jahresrückblick schon aufgenommen und das Statement habe ich da schon abgelassen und ich stehe auch dahinter, dass ich wieder mehr Bock auf originelle Stoffe habe, die für sich alleine stehen. Ironischerweise ist trotzdem eine Fortsetzung mein Platz 1, weil ich bin ganz deiner Meinung, Dune 2 ist einfach episch. Ein Epos, du sagst es schon. Ich bin natürlich mit der Romanvorlage nicht vertraut. Ich sage das einfach nur als Filmfan. Dass Danny Villeneuve einfach, den verfolge ich ja schon, seit der Sicario gemacht hat oder The Arrivals mit Jeremy Renner und Amy Adams oder Blade Runner 2049, dass der Mann einfach Bilder einfangen kann. Der hat auch einen Kameramann, mit dem er immer arbeitet, den kann ich gerade nicht mehr nennen. Der hat einfach Shots in seinen Filmen, die kann man so in so einem Frame, in so einem Rahmen tun. Und ja, ich finde bei Dune auch gut, dass es so eine komplexe Mythologie hat, dass nicht alles erklärt wird. Also vieles wissen dann wahrscheinlich die Leser der Buchreihe. Aber ich kann mir auch vieles erschließen. Ich finde es gut, dass ich nicht komplett Zugang zu allem gleich bekomme oder mir alles erklärt wird. Ich kann das absolut genießen, dass das einfach eine richtig große Geschichte ist. Und dass in diesem Universum so viel passiert ist, schon vor der Filmreihe, was nur angedeutet wird, das kann ich mir alles irgendwie selber erschließen. Ich gucke ja auch nicht seit gestern erst Filme und ich brauche nicht für alles eine Antwort. Ja, das ist mein Pick. Ich würde noch lobend erwähnen aus dem Hause DreamWorks, Der wilde Roboter, Animationsfilm von den Machern von Drachenzähmen leicht gemacht, unter anderem. Und der macht keinen Hehl daraus, dass er manchmal so Knöpfe bei seinen ZuschauerInnen drücken will. Es trifft einen genau. Ich zeige gerade auf mein Herz hier. Es ist ein Film, der auch so viel der familientauglich oder für die ganze Familie zugänglich ist, aber auch irgendwie tiefer geht. Es geht darum, dass man nicht immer gute Karten vom Leben ausgeteilt bekommt und dann trotzdem. Ja, das so an Situationen annehmen muss, Sachen überwinden muss, Verluste in Kauf nehmen muss und das trotzdem so, dass Kinder danach aber nicht direkt, keine kindliche Sicht mehr aufs Leben haben. Das ist nicht, der Film konfrontiert einen jetzt nicht so hart mit der Realität, aber schon so, dass auch was von Kindern verlangt wird, was man Kindern auch zutrauen kann. Wie gesagt, dass es Challenges gibt, Herausforderungen, aber dass man sich darüber erheben kann und auch, wie gesagt, wenn man nicht das beste Blatt vom Leben ausgeteilt bekommt, einfach sich darüber erheben kann. Und ja, wie das Gänseküken oder das Gänseküken, was von dem Roboter halt aufgezogen wird, sich auch fliegen lernen kann. Das ist so eine Metapher, dass man am Ende des Tages vielleicht trotzdem das Fliegen lernt und über seine Hürden drüber schwebt. Also der Film, der mich einmal mit unserem guten Freund Ken und einmal mit meiner Mutter zusammengeguckt und Ja, ich mache keinen Hehl daraus, bin eh kein Fan von toxischer Maskulinität. Ich habe auch, lief auch mal eine Träne die Wange runter. Also der Film war schon echt toll und ich bin auch echt begeistert davon, dass er am 19.12. schon für den in physischer Form für den Streaming-Markt, also da hole ich mir auch mal wieder eine Blu-ray, schon rauskommt, den werde ich mir holen. Ja, Vaiana 2, den muss ich eigentlich auch noch schauen. Ich bin hin und her gerissen wegen Mufasa tatsächlich. Ich bin kein Fan, ich bin kein Fan von dieser Machart, dass die Tiere so super realistisch aussehen. Ich bin aber durchaus Fan von dieser König der Löwen-Lore, von der Mythologie. Und ich finde, da wurden schon so Sachen angedeutet im Trailer. Ich muss dazu sagen, meine Eltern haben es bestätigt, König der Löwen war der erste Film, den ich je gesehen habe. Also das erste Stück Film. Und ich schaue den Zeichentrickfilm schaue ich bestimmt jedes Jahr einmal. Also ich habe jedes, immer, ich habe immer, ich bin immer in der Mood, irgendwann im Jahr ist die Zeit, dann gucke ich König der Löwen so. Und wie gesagt, der Trailer von Mufasa deutet so viele Sachen an, auf die ich schon gerne Antworten hätte. Bloß ich finde diese Machart mit den Tieren, die so aussehen wie aus einem Sachbuch, aus einem Biologiebuch, die dann aber sprechen. Ich finde, das ist besser für was Abstraktes oder so wie so ein klassischer 2D-Zeichentrickfilm, wo es dann auch normal ist, sprechende Tiere zu sehen und nicht so, dass so Tiere wie in der Doku aussehen und dann sprechen. Das holt mich immer so ein bisschen raus. In dem Remake von 2019 haben mich noch viele mehr Sachen gestört. Also die Songs wurden schlecht verschlimmbessert oder schlecht neu interpretiert. Die Synchronsprecher, die Deutschen, die waren in meinen Augen nicht gut und die Englischen weiß ich nicht.
Okay.
Aber ja, ich gucke mir vielleicht noch mal Mufasa an. Ich bin noch hin und her gerissen.
Das war doch ein schönes Schlusswort. Ja, bei Mufasa weiß ich auch noch nicht so ganz. Aber ich weiß, du und Alena, ihr sagtet beide schon mal, ihr seid kein Fan von dieser Machart. Was mir aber bei zwei Filmen noch kurz einfällt, sowohl Drachenzähmen leicht gemacht, als auch Vaiana kriegt ja eine echt Menschenverfilmung.
Ja, und bei Drachenzähmen leicht gemacht, habe ich den Teaser gesehen. Also
Ich auch.
ich bin ein großer Fan vom ersten Teil. Das ist auch eine von DreamWorks besten Arbeiten.
Total. Ich wollte den neulich gucken und habe festgestellt, der war nirgendwo in meinen Streaming-Anbietern zu finden.
Oh, schade. Aber ich frag mich tatsächlich, also da frage ich mich wirklich,
Den muss ich nicht live haben.
was das soll.
Ja,
Also
das
ich finde
frage ich
zum
mich da
Beispiel.
echt. Also das sah irgendwie ganz nett aus, wie sie, also es sah ganz gut aus, so was ich
Es
da
sah so
gesehen
aus
habe,
wie
aber
tatsächlich, es sah tatsächlich aus,
oh.
dass es ein 1 zu 1 Nacherzählung von Teil 1. Und der ist jetzt noch nicht so alt.
Nee,
Und ich
und
finde,
dann,
ich habe
ich
jetzt auch
brauche
kein.
den nicht mit Menschen.
Ich hab auch keine Menschen da jetzt. Ich habe auch keine menschlichen Schauspieler vermisst.
Nö, ich auch nicht.
Und. Also ich finde, der Film ist. Also
Ich
ich
finde
weiß
den
jetzt nicht.
wahnsinnig süß und irgendwie, das finde ich, bei dem finde ich es unnötig. Gut, auch bei Vaiana weiß ich nicht, ob ich es brauche, aber da spielt ja Dwayne The Rock Johnson dann den Maui, der ihn ja auch synchronisiert im Original. Und das wiederum, da habe ich habe so ein paar Fotos gesehen vom Set. Das wiederum würde ich mir angucken, weil ich glaube, das ist lustig. Ich glaube,
Also,
das wird glaube ich, gut.
ich brauche beide Filme nicht. Ich würde sagen, im direkten Vergleich dann noch eher aus den Gründen, die du genannt hast, Vaiana-Realverfilmung, aber Drachenzähmen leicht gemacht. Der wird keine neuen Fans für diese Geschichte gewinnen.
Nee.
Es ist noch nicht genug Zeit vergangen oder das kannst du auch unberührt lassen. Man muss ja nicht alles
Die
nochmal
haben, ich
wieder
finde,
anfassen.
diese Zeichentrickfiguren, die haben auch so einen Charme. Das war einfach irgendwie echt was Neues. Und dann Hicks und seine, oh, Astrid, glaube ich, heißt sie, irgendwie, das ist einfach richtig cute, das Ganze. Und das muss ich nicht mit Menschen dann sehen. Das ist so, manche Filme leben auch hervorragend als nur Zeichentrick.
Also dieser Teaser hat ja tatsächlich auch enthält ja auch bloß bekannte Szenen aus dem
Ja,
ersten Teil.
ja.
Und ich finde auch ohne Zahn der sieht unglaublich gut aus, immer
Der
noch,
sieht
aber
gut aus.
der sah halt aber auch schon im Animationsfilm gut aus.
Ja.
Und allein so Szenen wie den ersten, das Musikstück dazu heißt Test Drive, wie Hicks zum ersten Mal auf ohne Zahn fliegt mit der musikalischen Begleitung. Das Stück heißt, wie gesagt, Test Drive und ich sehe es einfach nicht, wie man das nochmal besser machen kann. Und wenn du es nicht besser machen kannst,
Lass
dann
es.
kann man es auch bleiben lassen.
Ja, voll. Also dieser Trend, alles noch mit Menschen, naja, ach. Ja, apropos.
Apropos. Ja, es gibt ja noch dieses Jahr noch einen Zeichentrickfilm aus dem Herr der Ringe-Universum. Die Schlacht der Rohirrim. Und das
Ja.
ist ja so ein bisschen im Anime-Stil gehalten. Und ich muss sagen, das reizt mich schon allgemein, dieses Universum. Ich kehre in dieser Zeit, so zum Jahreswechsel, Weihnachten, Winter, Dunkelheit, kehre ich gerne ich kehre gerne nach Mittelerde zurück. Also ich ziehe mir dann immer noch mal gerne die Hobbit-Reihe rein
Herr
und die
der
Herr der Ringe-Reihe
Ringe.
natürlich, beides im Extended Cut, so
Klar.
lange. Also ich gucke mir jede längere Version, wenn es doch eine längere Version gibt, ich gucke mir noch eine längere Version an. Ich gucke mir so viel Material an, wie es davon gibt. Also wenn es noch eine 5-Stunden-Version gibt, dann gucke ich mir das auch an.
Ich liebe auch die
Und
Behind the
jetzt
Scenes. Ich bin über einen TikTok-Account ge
absolut.
gestolpert, der so Behind the Scenes und Interviews mit den Schauspielern, also zu den Originaltrilogie von Herr der Ringe so hat. Und das sind ein paar Facts dabei, die ich kannte ich nicht. Und ich finde alleine die Hobbit-Schauspieler, die von Merry und Pippin, die Namen kriege ich gerade nicht zusammen. Aber die zwei, die sind
Billy
einfach wie,
Boyd und
genau,
Billy
und
Boyd und noch und der eine noch aus Lost, den habe ich vergessen.
Charlie? Nee, so heißt er
Ich
da.
glaube,
Ja,
Charlie ist
aber
sein
die.
Charakter in Lost, glaube ich, oder?
Ja,
Ich weiß es
genau.
nicht.
Aber die zwei, die sind irgendwie voll wie die Hobbits. Das ist so. Ich finde, es amüsiert mich so, wenn ich die dann im Interview sehe. Voll gut.
Ja,
Ja, gut.
und der neue Film Schlacht of the Battle of the War of the Rohirrim, der vertieft ja so ein bisschen die Mythologie des Königreichs Rohan, also das Reitervolk spielt 200 Jahre vor den Ereignissen von Herr der Ringe angesiedelt. Und der Trailer wirkt schon,
Schon ganz
ja,
cool, den
das
habe ich
ist
auch
alles
gesehen.
sehr ernst, auch ein bisschen Pathos drin, auch so ein bisschen so eine feministische Storyline drin, dass sich die Prinzessin quasi in so einer Männerwelt behaupten muss, was ich auch so ein bisschen cool finde, weil 2 Jahre später kommt ja diese Storyline mit Eowyn und so, wo ich denke, das ist vielleicht
Kein
so
Mann
ein
kann mich
Roh.
töten. Ich bin aber
Ja,
kein Mann. Ja.
genau. Das ist vielleicht so ein Rohan-Spin. Das Königreich erschien mir auch immer in der Mittelerde, in der Herr der Ringe-Reihe auch immer sehr leidgebeutelt zu sein. Dass da auch, also, ne, eigentlich hieß es ja immer hier, der Bruder von Eomer hat ja auch gesagt, so, Krieg ist Männersache, dies, das. Aber dass auch so harte Zeiten auch so Kriegerinnen hervorbringen können, was ja absolut, ja, normal ist, dass, ich glaube, jedes Geschlecht kann, glaube ich, dir einen Kampf anbieten, wenn man gerade solche Ereignisse wie Herr der Ringe, wenn das Ende der Welt auf dem Spiel steht, kann, glaube ich, jeder kämpfen, wenn er muss. Und genau, und ich finde auch die weibliche Protagonistin, ich glaube, sie heißt wie die griechische Göttin Hera, glaube ich, in War of the Rohirrim, ist, glaube ich, ziemlich interessant, weil sie auch so ein Heiratsangebot von einem anderen Prinzen aus einem anderen Königreich irgendwie ausschlägt, und das ist, glaube ich, auch so eine Motivation für so einen Kriegsausbruch. Und ja, es sah alles ziemlich episch aus. Ich finde den Animationsstil interessant, und das ist noch so ein für das späte Kinojahr ist es, glaube ich, noch so ein kleines Highlight.
Ja, den kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Ein bisschen was haben wir ja noch vom Jahr.
Ja, gut.
Na fein, ich glaube, damit beenden wir diese Folge, oder?
Ich glaube, ja, und ich glaube, wir müssen der Zuhörerschaft noch keine frohe Weihnachten und noch keinen guten Rutsch wünschen, weil wir kommen noch mal
Nein.
wieder, ne?
Ja, wir sind optimistisch, wir kommen noch mal wieder vor Weihnachten. Das kriegen wir hin.
Dann würde ich noch mal sagen, danke für alle, die sich das anhören werden. Checkt auch den Jahresrückblick mit den grummeligen Nerds aus, der zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung schon veröffentlicht sein wird. Und dann, bis wir uns wieder hören, eine schöne Adventszeit für alle. Bleibt gesund.
Da schließe ich mich an. Außerdem, was ist denn besser für die Adventszeit, als sich nochmal mit der Geschichte von Jesus auseinanderzusetzen in der humorvollsten Art, die es gibt, und zwar mit dem Leben des Brian. Von daher hier nochmal ein Shoutout. Ich habe eure letzte Folge auch gehört, die grummeligen alten Nerds und das Leben des Brian, und sehr, sehr viel Monty Python Trivia oder Infos oder so, die ich alle nicht kannte. Das waren wieder durchaus zwei amüsante Stunden meines Lebens, die ich damit verbracht habe, oder ich glaube ungefähr 2 Stunden.
Drei ist vielleicht
Drei,
sogar, ne?
drei,
Ich
oh
weiß
Gott,
nicht.
okay. Ich habe es auch komplett gehört. Dann waren es 3 Stunden meines Lebens. Da hatte ich dann doch wieder fast Lust, diesen Film zu gucken, der doch wirklich, naja, Monty Python, ein eigener Humor. Hört gern rein. Genau, ansonsten wünsche ich auch eine schöne Adventszeit und wir hören uns nochmal vor Weihnachten. Prost!
Prost!
Ein herzlicher Dank geht raus an Grenadine Art für unser Podcast-Logo und unser Podcast-Bild.
Und für die Musik an Uwe Junge.
Weitere Infos zu den beiden Künstlern findet ihr in unseren Shownotes.